Anfang der 80er Jahre hatten die Sowjetbürger oft Gelegenheit, Chopins düster feierlichen Trauermarsch im Radio zu hören. Innerhalb von 3 Jahren starben zwischen 1982 und 1985 gleich 3 Generalsekretäre der Kommunistischen Partei: Leonid Brezhnev, Juri Andropow und Konstantin Tschernjanka. Das Volk machte sich seinen Reim darauf. Alla, damals Studentin in Moskau.
Es gab so Witze in der Art: Womit fängt die Politbürositzung an? Mit einer Wiederbelebung und so weiter. Wir hatten viel Spaß, wir waren ja auch noch jung. In den Geschäften gab es noch was zu kaufen, wir waren ja auch nicht verwöhnt. Wodka gab es auch, also war eigentlich alles okay.
Auch westliche Zeitungen machten sich lustig über die Altherrenriege im Moskauer Kreml. Sie zogen Parallelen zum Zustand des gegnerischen Systems. Wie man heute weiß, nicht zu Unrecht. Die Sowjetunion war ausgelaugt. Das Wirtschaftswachstum ging seit Anfang der 70er Jahre zurück. Immer wieder brachten Missernten die Lebensmittelversorgung durcheinander. Die Schulden im Westen wuchsen. Aufrecht erhielt sich das Land nur dank seiner unermesslichen Rohstoffvorräte. Aber die lagen in Sibirien und sie zu erschließen wurde immer teurer. Alles, von der Maschine bis zur letzten Kartoffel für die Arbeiter, musste über Tausende von Kilometern herangeschafft werden, über Straßen und Eisenbahnen, die erst noch gebaut werden mussten. Und noch etwas zehrte an den Reserven der Zweiten Weltmacht: das Wettrüsten mit dem Westen. Alle paar Jahre eine neue Generation von Raketen und U-Booten, der Unterhalt einer 3-Millionen-Armee, schließlich der Krieg in Afghanistan, den Brezhnev 1979 begonnen hatte. All das fraß nach späteren sowjetischen Schätzungen bis zu 2/5 des sowjetischen Sozialprodukts auf. Interne Einwände verhallten ungehört. Valentin Falin, damals Diplomat und Politikberater im Zentralkomitee:
Ich habe versucht, Chruschtschow zu überzeugen und alle spätere, unsere erste Person. Wir sind nicht imstande, Wettrüsten in der Form, in dem Tempo und in dem Ausmaß fortzusetzen. Dieses Wettrüsten ruiniert uns ökonomisch.
In dieser bleiernen Situation wurde im März 1985 nach dem Tode von Konstantin Tscherjenko Michail Sergejewitsch Gorbatschow zum neuen Generalsekretär des ZKs der KPDSU gewählt. Der Mann verstand zu überraschen, auch die Moskauer Programmiererin Marina.
Natürlich, als Gorbatschow kam, da unterschied er sich schon sehr von seinen Vorgängern. Und wir haben ihm anfangs sehr vieles verziehen. Zum Beispiel, dass er ständig falsches Russisch sprach. Aber er sprach immerhin frei. Und schon das war interessant. Und so haben wir ihm anfangs zugehört.
Und noch etwas fiel auf an ihm. Seine Frau, Raisa Maximowna, eine Intellektuelle von der Moskauer Universität mit Hang zum mondänen Leben. Damit allerdings kam sie bei ihren Landsleuten überhaupt nicht an.
Dann erschien noch diese Raisa Maximowna auf der Bühne. Die hatte Kleider, da gingen der normalen sowjetischen Frau nur noch die Augen über. Wir liefen das ganze Jahr über in einem Paar Hosen und einem Rock herum. Jeans waren was völlig Exquisites. Und dann bekamen wir in den westlichen Radiosendern zu hören, wie sie dort in irgendwelchen Warenhäusern unglaubliche Sachen kaufte. Heute weiß ich ja, dass Marks & Spencer überhaupt nicht teuer ist. Aber damals kam es uns unglaublich vor, dass wir hungerten, während die shoppen gingen.
Als erstes wollte Gorbatschow dem, wie er es sah, Haupthindernis des Wachstums Einhalt gebieten, dem Alkoholkonsum der Werktätigen. Er ließ die Wodka-Produktion um die Hälfte einschränken. Zehntausende Hektar der besten sowjetischen Weinplantagen wurden gerodet, mit unerwarteten Ergebnissen.
Sofort hat ihn der Volksmund von Generalsekretär in Mineralsekretär umbenannt. Aber gesoffen haben die Leute weiter, sogar noch mehr und den letzten Dreck obendrein.
Wesentlich schlimmer waren die finanziellen Folgen der Anti-Alkohol-Kampagne. Da der sowjetische Staatshaushalt zu einem Drittel aus den Einnahmen des Alkoholmonopols finanziert wurde, waren massive Steuerausfälle und damit ein höheres Staatsdefizit die eine Folge. Die andere schildert der amerikanische Politikwissenschaftler Marshall Goldman in seinem Buch »Was mit der Perestroika schiefging«.
Nach einigen Monaten, in denen die Kampagne wirkungsvoll durchgesetzt wurde, bemerkten tausende unternehmungslustiger Russen, dass mit dem Verkauf von Selbstgebranntem viel Geld zu verdienen war. Die Schwarzbrenner brauchten aber große Mengen an Zucker. Schon bald gab es in den Geschäften nicht nur keinen Wodka mehr, sondern auch keinen Zucker.
Gorbatschows Versuch, mit den alten Kommandomethoden mehr Disziplin durchzusetzen, war also ein Schlag ins Wasser. Die nächste Karte, die er spielte, war der Versuch, den Frust der Leute über ihre Lebensbedingungen gegen die mittleren Funktionäre zu mobilisieren.
Seine Auftritte in verschiedenen Städten des Landes und in großen Fabriken werden vom Fernsehen übertragen, einschließlich seiner zuweilen sehr freimütigen Diskussionen mit der Bevölkerung. Dabei kommt er immer wieder auf das Thema der offenen Diskussion, der Mängel und Probleme in der sowjetischen Wirtschaft und Gesellschaft zurück und fordert seine Gesprächspartner auf, ihm ihre Meinung dazu zu sagen. Werden ihm dabei Namen von Funktionären genannt, so pflegt er diese auf kleine Zettel zu notieren und geht den Fällen dann auch tatsächlich nach.
Diese Kampagne Gorbatschows, mit der das Wort Glasnost von Golos die Stimme in die Welt kam, sie hatte tatsächlich Erfolg. Allerdings nicht den, den sich der Generalsekretär erhofft hatte. Die Kritik der Menschen an ihren Lebensbedingungen blieb immer weniger in systemkonformen Bahnen. Irgendjemand musste doch schuld sein, wenn die Wirtschaft trotz aller besseren Absichten nicht in Schwung kam. Die führende Rolle, die die Kommunistische Partei für sich beanspruchte, sie wendete sich gegen sie. Jetzt wurde sie auch für alles und jedes verantwortlich gemacht. Es gibt keine Milch in den Geschäften. Wer ist schuld? Die Partei. Jede Busverspätung eine Systemfrage.
Я убежденный антикоммунист и считаю самой главной бедой этой страны, этого народа, это коммунизм.
Ich bin überzeugter Antikommunist. Das größte Übel dieses Landes ist der Kommunismus, dieser verfluchte Kommunismus, den man so schnell wie möglich begraben muss. Dass wir jetzt alles sagen dürfen, das ist keine Errungenschaft, das ist Straßendemokratie.
Sie wollen nur etwas Dampf ablassen und ansonsten soll alles beim Alten.
Sie rechnen darauf, dass wir hier nur ein bisschen rumstehen, palabern und wieder nach Hause gehen.
Die Partei muss zur Verantwortung gezogen werden. Man muss Gericht über sie halten.
Mit Glasnost begannen auch die nicht-russischen Nationalitäten aufzubegehren. Viele Völker hatten unter Stalin gelitten, waren im Zweiten Weltkrieg als angebliche Kollaborateure mit den Deutschen deportiert worden, zum Beispiel die Krim-Tataren. Chruschtschow hatte zwar den Vorwurf der Kollektivschuld zurückgenommen, aber die Tataren mussten weiter in Usbekistan leben. 1987 demonstrierten sie erstmals in Moskau für das Recht, in ihre Heimat zurückzukehren.
Jetzt setzen sich alle Leute vor uns auf den Boden als Protestdemonstration, weil die Polizei uns hindern will, die Aufnahmen durchzuführen und weil die Polizei entgegen den geltenden Regeln den akkreditierten Korrespondenten hier die Arbeit verhindern will. Ich darf die Leute nicht ansprechen, um nicht in den Vorwurf zu kommen, dass ich hier einen öffentlichen Aufruhr mache. Und deshalb halte ich mich zurück, beobachte nur die Leute, die uns alle mit großen Augen anstarren, mit großen braunen Augen. Vor mir sitzen viele Frauen, Männer, sie hocken auf dem Boden. Ich habe so etwas in Moskau noch nie erlebt. Die Miliz allerdings greift nicht weiter ein. Sie hält sich im Moment noch zurück. Sie versucht mit beschwichtigenden Worten uns zurückzuziehen von dieser Sache.
Im Kaukasus begannen Armenier und Aserbaidschaner einen Krieg über den Landkreis Bergkarabach. Er wird von Armeniern bewohnt, gehört aber zur Nachbarrepublik. Im Verlauf des Konflikts zettelten Aserbaidschaner in der Ölstadt Sumgait am Kaspischen Meer ein Pogrom gegen die dort lebenden Armenier an. Die Polizei schaute weg. Im Baltikum bekam das Thema Umweltschutz politische Brisanz. Ökologische Bewegungen warfen den Schmutz, den Industriebetriebe produzierten, der Moskauer Zentrale vor, die sie gebaut hatte, und sie erklärten schließlich auch die aus Russland zugewanderten Arbeitskräfte dieser Fabriken zum Bestandteil der Umweltverschmutzung. Als würden die, deren Pestluft nicht genauso atmen müssen wie die Letten.
Es wurde immer sehr viele neue Werke und Betriebe bei uns gebaut, in unserer Baltischen Republik und Lettland insbesondere. Und immer neue Arbeiterkraft von anderen Regionen, Sowjetunion, angeschickt. Nur neue Werke, neue Betriebe. Und immer Rohstoffe muss man auch von Sibirien schicken, zum Beispiel bei uns. Arbeiter auch geschickt, fertige Produktion. Zurück nach Russland geschickt und nur die schreckliche ökologische Situation bleibt bei uns.
Auch wo es nicht zu Gewaltanwendung kam, heizte die Wirtschaftsmisere nationale Spannungen an. Der ukrainische Politiker Taras Tschornowil erinnert sich, wie ab den späten 80er Jahren selbst im russischsprachigen Teil des Landes die Hamsterer aus Moskau unbeliebt wurden und die Leute begannen, beim Schlangestehen ukrainischen Patriotismus zu entwickeln.
Ich kenne viele schöne Beispiele aus jener Zeit, aus Donetsk, Charkow oder Odessa. Da haben die Leute beim Schlangestehen in ihrem harten Russisch diejenigen angemacht, die an ihrem breiten Akzent als Moskauer zu erkennen waren. Was wollt ihr hier bei uns? Uns geht es auch ohne euch schon schlecht genug. Die innere Identifikation als Ukrainer hatte keinen Zusammenhang mit historischem Bewusstsein oder sprachlichen Wurzeln, aber sie sorgte damals für die eindeutige Haltung, dass sich niemand die Fortdauer irgendeiner Gemeinschaft mit Russland vorstellen konnte.
Для себе питань, якийсь союз, збереження союзу, спілка з Росією, яке може бути? Der Ehrlichkeit halber muss man allerdings hinzufügen, dass der größte Teil der Hamsterer weiter aus der Provinz nach Moskau fuhr, denn die Hauptstadt wurde immer bevorzugt beliefert. Dass es Gorbatschow nicht gelang, die Wirtschaft zu beleben und damit die Versorgungslage zu verbessern, das war die Achillesferse seiner Reformen, solange er regierte. Was immer er versuchte, es ging schief. Die staatlichen Geschäfte wurden leerer und leerer, auf den freien Märkten stiegen dafür die Preise immer rasanter. Das prägte die Stimmung der Leute, trotz der Erfolge Gorbatschows bei der Beendigung des Ost-West-Konflikts.
Der Objektivität halber will ich sagen, dass ich mit der Außenpolitik Gorbatschows fast hundertprozentig einverstanden bin. Die Abrüstung, der Dialog mit dem Westen. Seine Schwächen liegen in der Innenpolitik.
Gorbatschow hat die Gehälter für die Mitarbeiter des Parteiapparates und des KGB um das 2,5-fache erhöht. Aber den einfachen Rentnern, die unter der Armutsgrenze leben, davon haben wir 48 Millionen im Land, hat er die Renten um ganze 5 Rubel hinaufgesetzt. Gorbatschow hat uns zugrunde gerichtet.
Die anhaltenden Misserfolge im Innern stellten das Ansehen des Parteichefs in den eigenen Reihen in wachsendem Maße in Frage. Nun rächte sich auch eine Personalentscheidung, die Gorbatschow 1987 getroffen hatte. Damals hatte er den Gebietsparteisekretär der Industriestadt Sverdlovsky-Mural, einen gewissen Boris Nikolajewitsch Jelzin, zum Chef der mächtigen Moskauer Stadtparteiorganisation gemacht. Aber Jelzin entwickelte eigene Ambitionen. Er machte sich als Parteifunktionär zum Sprachrohr der Unzufriedenheit mit der Partei. Als Gorbatschow ihn deshalb in der Parteihierarchie zurückstufte, war der Privatkrieg zwischen beiden eröffnet. Jelzin ließ sich ins Parlament der Russischen Unionsrepublik, dann zu dessen Vorsitzendem und schließlich im Sommer 1990 zum Präsidenten Russlands wählen. Er nutzte die Stimmung, dass in der ganzen Sowjetunion eine Republik nach der anderen ihre Unabhängigkeit forderte und verlangte dasselbe für Russland, die bei weitem größte Unionsrepublik. Damit war die Sowjetunion zu einem Rahmen ohne Inhalt geworden. Die letzten anderthalb Jahre der UdSSR vom Sommer 1990 bis zu ihrem Ende 1991 waren ein ständiges Tauziehen zwischen Gorbatschow, der den sowjetischen Gesamtstaat bewahren wollte, und den nach Selbstständigkeit drängenden Republikchefs mit Jelzin an der Spitze. Gorbatschow machte Vorschläge für einen neuen Unionsvertrag. Dieser Vertrag wurde aber nie unterzeichnet, weil der Putsch konservativer Politiker und Militärs vom 19. August 1991 die Entwicklung in eine ganz andere Richtung lenkte. Gorbatschow saß unter Hausarrest auf der Krim. Jelzin leitete in Moskau den Widerstand. Als Gorbatschow nach dem Zusammenbruch des Putsches nach Moskau zurückkehrte, machte Jelzin ihm deutlich, wer nun die Macht innehatte.
Jetzt lese ich Ihnen das vor, was Boris Nikolajewitsch mir gegeben habe. Danach will ich die Fragen beantworten.
Eilig verließen die Unionsrepubliken jetzt das sinkende Schiff. Professor Gerhard Simon, Russland-Experte aus Köln.
Viele Parteiführungen fürchteten, dass jetzt in Moskau und in Russland das totale Chaos einsetzt und wenn sie nicht rechtzeitig sich abseilen, auch hineingezogen werden. Also die wollten im Grunde keine Demokratisierung, sondern sie wollten das alte System lokal bewahren und wollten vor allen Dingen ihre Macht erhalten.
Gorbatschow verhandelte noch einige Monate hilflos mit den Republiken herum, ob sie vielleicht in eine erneuerte Union wieder eintreten würden. Und vor der ukrainischen Volksabstimmung über die Bestätigung der Unabhängigkeit sagte er im Fernsehen auf Ukrainisch ein Gedicht auf und leistete sich die Peinlichkeit, den Ukrainern zu versichern, er liebe sie doch alle. Es half ihm nichts mehr. Die frisch gebackenen Staatschefs Russlands, der Ukraine und Weißrusslands beschlossen, die Union zum Jahresende aufzulösen. Am 31. Dezember wurde die rote Fahne über dem Kremlturm eingeholt. Die unerschütterliche Union freier Republiken, die die sowjetische Nationalhymne beschworen hatte, sie hatte sich als höchst erschütterlich erwiesen.